Lese aus Johannes 9, die Verse 1 bis 7. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern, sodass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde. Dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihm den Blinden auf die Augen und sagte zu ihm: Geh und wasch dich in dem Teich Schiloach, das heißt übersetzt der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen.
Erik, darf ich dich bitten, vom Lied Höher nochmal die Strophe zu zeigen: Ich werde nicht alles verstehen oder so? Dritte, vierte Folie. Ein Tick zurück. Ich werde, fängt die Folie an. Okay, gucken wir gleich drauf. Wir wollen uns heute mit einem Text beschäftigen, der im Philipperbrief steht. Wir werden den Text gleich noch zusammen lesen, aber zunächst einmal ein paar einführende Gedanken. Der Philipperbrief ist wohl der persönlichste der Briefe des Apostels Paulus. Er hatte zu dieser Gemeinde in Philippi eine sehr intensive, eine sehr persönliche Beziehung. Und in diesem Textabschnitt, den wir gleich lesen werden, um den es heute gehen wird, öffnet Paulus ein Stück sein Herz und zeigt, ja, was in ihm vorgeht. Also er krempelt so ein bisschen sein Inneres nach außen und zeigt es der Gemeinde und damit auch uns. Die alte kirchliche Tradition besagt, dass sich Paulus, als er diesen Philipperbrief geschrieben hat, gerade in der Gefangenschaft in Rom befand. Und er hatte bis zu diesem Zeitpunkt eine ganze Menge schwieriger, widriger Umstände schon hinter sich. Er saß wegen des Evangeliums schon einige Jahre in Haft. Er hat des Öfteren in Lebensgefahr geschwebt. Sein Prozess wurde vom Statthalter Felix in die Länge gezogen, unnötig. Und er hat sogar als Gefangener dann auf dem Weg nach Rom Schiffbruch erlitten. Das alles waren ziemlich unangenehme Erfahrungen, die einem Menschen zusetzen, zerreißen können. Und diese unbequeme Situation dauerte immer noch an. Paulus konnte sich in Rom nicht frei bewegen, sondern er stand unter Hausarrest und wartete auf seine Urteilsverkündung. Und er wusste dabei immer noch nicht, wie wird das Urteil ausfallen? Tod oder Leben? Freiheit oder weitere Gefangenschaft? Ich denke, das sind nicht gerade die besten Voraussetzungen für ein unbeschwertes, heiteres, sorgenfreies Leben, nicht wahr? Und trotzdem ist Paulus in dieser Situation ein durch und durch fröhlicher und optimistischer Mensch. Und ich fand das total faszinierend, als ich das gelesen habe. Paulus ist einer der Leute in Rom mit den schwierigsten, mit den ungewissesten Lebensumständen. Aber gleichzeitig ist er auch einer der Leute in Rom, der am fröhlichsten und unbeschwertesten sein Leben lebt. Möchtest du zu den fröhlichsten und unbeschwertesten Menschen in Braunschweig und Umgebung gehören? Wäre doch ganz schön. Dann hoffe ich, können wir heute etwas von Paulus lernen. So wollen wir uns jetzt anhand des Textes einmal fragen, wie geht das? Wie hat Paulus das gemacht? Wie hat er das angestellt, dass er selbst unter diesen widrigen Umständen, unter diesen bedrückenden Umständen noch so fröhlich und trotzdem zuversichtlich sein konnte? Wir lesen aus Philipper 1, die Verse 12 bis 18. Da schreibt Paulus, ich bin froh. Er ist fröhlich. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden, doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit, entscheidend ist, dass in einem wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird. Und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können. Der entscheidende Schlüssel für Paulus Freundlichkeit, Fröhlichkeit ist die Sichtweise, ist die Perspektive, die er auf sein Leben hat. Und sehen wir, unsere Sichtweise von unserem Leben, unsere Perspektive, die hängt oft von der Frage ab, die wir an eine bestimmte Situation stellen, in der wir uns befinden. Wir haben es vorhin im Schriftwort gehört. Jesus ist einmal mit seinen Jüngern zusammen und sie begegnen einem, der von Geburt an blind ist. Und die Jünger fragen sofort, warum ist der blind geboren? Hat er gesündigt? Haben seine Eltern gesündigt? Was ist hier die Ursache? Und Jesus sagt, weder dieser noch seine Eltern haben gesündigt, also nicht, dass sie nicht gesündigt hätten, sondern die Sünde ist nicht die Ursache der Blindheit, sondern an ihm sollen Gottes Werke offenbar werden. Und Jesus sagt damit, liebe Jünger, ihr fragt immer nach dem Warum. Und ihr stellt damit eigentlich genau die falsche Frage. Dies ist die falsche Perspektive, das ist die falsche Blickrichtung. Die Frage nach dem Warum, die Frage nach der Ursache bringt euch in dieser Situation überhaupt nicht weiter. Jesus sagt, es geht nicht darum, warum das passiert ist, sondern an diesem Mann sollen Gottes Werke offenbar werden. Und Jesus sagt damit, die richtige Frage ist, was kann Gott aus dieser Situation machen? Was kann Gott aus deiner Lebenssituation machen? Und die richtige Frage ist, welche Gedanken Gottes können jetzt zum Zuge kommen? Und wie kann Gott jetzt diese schlimme, verfahrene Situation trotzdem in gute Ergebnisse verwandeln? Und sehen wir, hier sind wir an einem wesentlichen Punkt, was unsere Lebensgestaltung angeht. Denn die Fragen, die wir oft im Alltag stellen, die prägen letztlich auch unseren Blick auf unser Leben. Und die Fragen, die wir an unser Leben stellen, die werden auf Dauer auch unser Lebensgefühl prägen. Ich möchte uns mal diese Fragen vorstellen, die wir bewusst oder unbewusst an unser Leben stellen können. Da gibt es zunächst einmal diese Warum-Frage. Warum ist das gerade mir passiert? Diese Frage schaut in der Regel in die Vergangenheit. Sie schaut immer und immer wieder zurück und fragt, warum ist das alles so gekommen? Hätte es nicht auch anders laufen können? Sie verzweigt sich dann oft in immer andere quälende Fragen. Was wäre, wenn ich mich da oder dort anders verhalten hätte? Was wäre, wenn dieser oder jener Umstand ein wenig anders gewesen wäre? Wäre es nicht anders gelaufen? Was, wenn diese oder jene Entscheidung, wenn ich die anders gefällt hätte? Und was diese Frage letztlich auslöst, ist häufig Bitterkeit. Denn am Ende landen wir immer wieder bei dem gleichen Punkt. Warum gerade ich? Warum gerade bei mir? Warum nicht bei jemand anders? Warum musste mich diese Sache treffen? Und man kann verzweifeln an dieser Frage. Denn ich glaube, oft, sehr oft, wird man in dieser Welt keine Antwort auf diese Frage finden. Auch als Christ nicht. Das ist die Warum-Frage. Dann gibt es diese Frage, wie geht es mir? Diese Frage schaut immer nach den gegenwärtigen Umständen, also blickt nicht unbedingt zurück in die Vergangenheit, sondern in die gegenwärtigen Umstände. Was ist mein gegenwärtiger Stand? Geht es mir schlecht? Geht es mir gut? Geht es mir gut genug? Und wiederum ist diese Frage oft an die Frage nach den Fragen von anderen Leuten gekoppelt. Wie geht es den anderen um mich herum? Geht es ihnen gut? Geht es ihnen besser als mir? Geht es mir schlechter als Ihnen? Und so hat diese Frage immer die Tendenz, uns irgendwie ins Selbstmitleid hineinzuführen. Wir vergleichen unseren gegenwärtigen Stand mit den anderer und greifen einzelne Punkte unseres Lebens heraus und vergleichen uns immer mit den Leuten, denen es in diesem Punkt besser geht als uns. Und dann geraten wir unweigerlich in eine Form von Unzufriedenheit und dann auch in Selbstmitleid. Weil man mit dieser Frage immer schlechter als die anderen abschneiden kann, wenn man es nur will oder wenn man lange genug nach jemandem sucht, dem es ja besser geht als mir. Ich denke, die meisten von uns wissen, wovon ich rede. Und ich denke, wir können es hier erkennen. Die Frage, die wir häufig in unserem Alltag stellen, die prägt unseren Blick, unsere Sicht vom Leben und auf Dauer eben auch unser Lebensgefühl. Zurück zu Paulus. Paulus saß im Knast. Er hatte in der Vergangenheit eine Menge Ungerechtigkeit zu erdulden gehabt. Ich habe vorhin schon einiges aufgezählt. Stellt euch vor, er hätte nun danach gefragt, warum ist das gerade mir passiert? Stellt euch vor, er hätte ständig gefragt, wie geht es mir jetzt gerade? Glaubt ihr, dass er als Antwort solch einen fröhlichen, so einen zuversichtlichen Brief wie den Philipperbrief hätte schreiben können? Paulus stellt diese Frage nicht. Paulus stellt eine ganz andere Frage. Er fragt dort in seiner Gefangenschaft, wozu kann die Situation, in der ich jetzt bin, gut sein? Was kann jetzt trotzdem noch Gutes geschehen aus und in dieser Situation? Das ist die Frage, die in Gottes Zukunft schaut. Und durch diese Frage kann Hoffnung, kann Zuversicht und kann Freude entstehen. Paulus ließ sich nicht von der Situation selber gefangen nehmen, obwohl er ein Gefangener war, sondern er lebte unter allen Umständen mit dieser Perspektive, was kann Gott jetzt aus dieser Situation machen? Lass uns mal durch den Text durchgehen und ein Stück nachvollziehen, was Paulus damit meint. In Vers 12 heißt es, ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mir gerade geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Sehen wir, Paulus, als er gefangen gesetzt wurde, musste er zunächst einmal feststellen, meine Haft vereitelt mir jetzt eine ganze Menge Möglichkeiten. Vieles von dem, was ich bisher konnte, werde ich jetzt nicht mehr können. Und ich bin überzeugt, das war für Paulus nicht einfach. Wenn wir die Apostelgeschichte und einige seiner Briefe lesen, dann merken wir, dass er ein Vollblut-Evangelist war. Einer, der, nachdem er Jesus erkannt hatte, jede Gelegenheit nutzte, den Auferstandenen groß zu machen. Einer, der mit Feuereifer losgezogen ist, um den Menschen rund ums Mittelmeer von Jesus zu erzählen. Und gerade jetzt sitzt er fest. Hausarrest. 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, immer der gleiche Raum, Nicht gerade optimale Bedingungen für einen Reiseevangelisten. Aber nach einer Weile merkt er, meine Haft vereitelt mir eine Menge Möglichkeiten. Aber sie bietet mir auch eine Menge Möglichkeiten, die ich sonst nie gehabt hätte. Und dann schreibt er in Vers 13, bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hatte sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Paulus war in seiner Gefangenschaft in Rom 24 Stunden am Tag an einen römischen Soldaten gekettet. Da gab es damals noch nicht diese elektronischen Fußfesseln, durch die der Hausarrest sichergestellt wurde. Das war nicht gerade angenehm und ihr müsst euch vorstellen, man kann nicht essen, nicht schlafen, keinen Besuch empfangen, ohne an diesen Bewacher gekettet zu sein. Aber irgendwann muss Paulus diesen genialen Geistesblitz gehabt haben, als er merkte, wenn ich 24 Stunden am Tag an einen Soldaten gekettet bin, dann ist 24 Stunden am Tag ein Soldat an mich gekettet. Ich kann zwar nicht weg, aber der kann auch nicht weg. Außer wenn Schichtwechsel ist. Der muss ein paar Stunden bei mir bleiben und der muss mitkriegen, wie ich bete. Der muss mitkriegen, wie ich mit meinen Besuchern über Jesus rede. Der kann nicht weg. Herrlich. Und dann hat Paulus wohl angefangen, zu seinen Bewachern irgendwie auch eine persönliche Beziehung aufzubauen und ganz offen und ehrlich mit ihnen umzugehen. Und mit der Zeit bekamen die mit, was das eigentliche Anliegen des Paulus war, ob sie wollten oder nicht. Und ich stelle mir vor, dass das bei der Wachmannschaft immer mehr zu Gesprächsthema wurde. Zunächst haben sich wahrscheinlich einige mokiert und sagten, was ist denn das für ein komischer Vogel? Der redet die ganze Zeit irgendwas von so einem Jesus. Aber mit der Zeit waren sie dann beeindruckt, diese Wachleute. Und sie kapierten, worum es ging. Und ich kann mir gut vorstellen, das ist nicht nachgewiesen, dass ein paar von denen sogar zum Glauben gekommen sind. Und Paulus sagt darüber hinaus, auch die übrigen Prozessteilnehmer haben etwas vom Evangelium mitbekommen. Durch seine Haft kam Paulus zu Leuten, die sonst nie zu ihm gekommen wären. Schon vor seiner Zeit in Rom war er vor einem König, zwei Statthaltern und einer ganzen Menge von hohen Offizieren gekommen. Das waren Leute, die nie in eine Synagoge gegangen wären, die nie in eine Zeltevangelisation zu Paulus gekommen wären. Und live on stage vom 3. bis 8. November 2025 in Braunschweig, das gab es noch nicht. Und in Rom hat er schließlich auch einmal vor dem Kaiser gestanden. Viele Leute, von denen wir in den Geschichtsbüchern lesen, Nero, Herodes, Festus, Felix, haben in ihrem Leben die Gelegenheit gehabt, das Evangelium zu hören. Eine Gelegenheit, die sie nie gehabt hätten, wenn Paulus nicht diesen Weg gegangen wäre, sich auf den römischen Kaiser zu berufen, auf sein römisches Bürgerrecht. Paulus hat begriffen, in dieser unbequemen, in dieser lästigen Situation gab es starke Chancen. Wenn ich Gott vertraue und mich auf seinen Weg einlasse, dann öffnet Gott mir Türen und Tore. Und Gott kann Dinge zum Positiven verändern, wo ich im ersten Blick nur Negatives sehe. Und Paulus geht dann sogar noch einen Schritt weiter. In Vers 14 heißt es, und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Sehen wir? Paulus dachte in dieser Situation seiner Gefangenschaft nicht mehr darüber nach, was geht hier nicht, was kann ich jetzt nicht mehr tun, sondern er fragte sich, was geht noch, was kann ich hier tun? Und er überlegte sogar, was geht gerade hier, was kann mein Leben gerade hier bewirken? Und als er darüber nachdachte, erkannte er, wenn ich als Christ in dieser Situation mein Vertrauen auf Gott nicht aufgebe, wenn ich erlebe und zeige, dass meine Beziehung zu Jesus jetzt hält und mich jetzt trägt, wenn das andere an mir sehen, dann kann das viele Christen total ermutigen, sodass sie zuversichtlicher und mutiger werden und dass sie gefestigt werden im Glauben und dass sie auch ihren Glauben an Jesus und ihren Dienst stärken und darin weiterkommen. Und so führte Paulus mitten in seiner Gefangenschaft ein geistlich ungeheuer sinnvolles und fruchtbares Leben. Dann allerdings gab es noch eine weitere Verschärfung dieser Situation. Als Paulus nach Rom kam, da tauchten sehr schnell ein paar Neider auf. Wir lesen in Vers 15, bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden, doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Es ist doch so, wir sind als Christen immer noch Menschen, die auf dieser Erde leben müssen. Wir müssen unseren Gefühlshaushalt unter Kontrolle halten. Wir müssen immer noch gegen schlechte Gedanken ankämpfen, manche falschen Neigungen in Schranken weisen. Und nun waren hier in Rom offensichtlich auch einige Christen in leitender Position, die hatten es noch immer mit Neid zu tun, sie hatten ihren Neid noch nicht im Griff. Und wir müssen uns noch mal vorstellen, die haben da vielleicht schon jahrelang gearbeitet in irgendeiner kleinen Hausgemeinde. Aber nun, mit einmal kommt dieser Paulus, ein Gefangener in Hausarrest, darf frei Besuch empfangen, aber auf einmal gehen zudem viel mehr Leute in die Seelsorge und da bricht etwas auf, da passiert geistlich etwas und dieser Neue da, der erreicht ja mehr als wir. Sehen wir, da waren auch Christen, auch Leute, die Jesus lieb hatten. Aber sie hatten die Sache mit dem Neid offensichtlich noch nicht so ganz unter Kontrolle bekommen. Und so konnten sie es nur schwer ertragen, dass um die Ecke jemand war, der von Gott mehr gesegnet wurde als sie. Das stach in ihrem Herzen und so versuchten sie auch den Paulus jetzt zu sticheln. Da wollen wir es dem doch mal zeigen, dass wir das genauso können wie dieser dahergelaufene, dahergefangene Missionar. Und so haben sie einmal mehr angefangen, ganz aktivistisch das Evangelium zu verkünden. Aber gleichzeitig haben sie auch noch so ein paar Nadelstiche gegen Paulus ausgeteilt. Immer seine Arbeit noch ein bisschen schlechter gemacht. Und Paulus bekam das mit, dass da dummes Zeug über ihn geredet wurde. Dass es da Leute gab, die ihm offensichtlich sogar die Zeit in der Gefangenschaft noch eins oben drauf geben wollten. Und ich bin sicher, das hat ihn auch nicht kalt gelassen. Wenn man ohnehin in einer bedrängten Situation ist und dann noch von anderen Christen, von Brüdern und Schwestern in die Pfanne gehauen wird, dann kann einem das schon ganz schön zu schaffen machen. Aber sehen wir genau hin. Irgendwann hat es auch hier bei ihm gedämmert und er sagt sich, es geht doch eigentlich gar nicht um mich. Es geht doch um das Reich Gottes. Es ist doch besser, wenn die aus irgendwelchen Motiven, auch wie auch immer, das Evangelium weitergeben, evangelisieren, es ist doch besser, als wenn sie aus reinem Herzen nicht evangelisieren. Also freue ich mich darüber, denn auch auf diese Weise wird Jesus Christus verkündigt. Hauptsache, seine Sache geht voran. Und sehen wir, Paulus war genial im Finden von positiven Perspektiven. Wie seine Lage auch war, erinnerte sich immer wieder daran, dass sein Gott die Dinge in der Hand hält. Und das hat ihn letztlich zu einem fröhlichen, zuversichtlichen Menschen gemacht. Wenn du ein fröhlicher und zuversichtlicher Mensch werden oder bleiben möchtest, glaub mir, hier liegt ein Schlüssel. Diese Frage kann dein Leben verändern. Darum wende dich von der Frage, warum, ab. Warum sind mir bestimmte Dinge widerfahren? Weißt du, vielleicht wirst du auf dieser Welt nie eine Antwort darauf finden. Es gibt Dinge, die im Leben passieren und die können wir nicht erklären und die werden wir ein Leben lang nicht verstehen, auch als Christen nicht. Darum kehr dich ab von dieser Warum-Frage, denn sie blickt immer nur zurück. Sie schaut immer nur in die Vergangenheit. Sie raubt dir damit den Lebensmut für heute. Und kehr dich auch ab von der Frage, wie geht es mir? Denn die Frage hält dir ständig vor Augen, was im Moment noch nicht so gut ist, was unbefriedigend ist, was dich runterzieht. Wer sich ständig nur um sein derzeitiges Befinden bemüht, beschäftigt und womöglich dabei sich immer noch mit anderen vergleicht, der kann am Ende nur schlecht abschneiden. Der kann nur verlieren, weil du immer irgendjemanden findest, dem es besser geht als dir. Und darum wende dich vielmehr der Frage zu, wozu kann das dienen? Wozu kann diese schwierige, diese niederdrückende Situation in meinem Leben dienen, wenn Gott sich der Sache annimmt? Was kann Gott daraus machen? Was hat er für Möglichkeiten, trotz allem da noch etwas Gutes draus entstehen zu lassen? sehen wir, das ist die Frage, die uns Hoffnung geben kann. Denn diese Frage schaut nach vorn. Diese Frage blickt in die Zukunft und sie konzentriert sich auf den, der die Zukunft in seiner Hand hält. Und der versprochen hat, uns ein sinnvolles Leben zu schenken und unser Leben zu einem guten Ende zu führen. Ich habe mir überlegt, lange, eine Weile, was ich dieser Predigt für einen Schluss gebe. Und ich muss jetzt noch einmal an diejenigen denken, die vielleicht gerade jetzt in so einer Situation stecken. Und die nicht im Traum daran denken, danach zu fragen, wozu diese Sache jetzt gut sein kann und was Gott daraus machen kann. Ganz einfach, weil der Schmerz noch viel zu groß ist. Und weil sie den Blick noch gar nicht abwenden könnten von dem Verlust oder der Verletzung oder der Enttäuschung, die sie erlitten haben und die sie gerade durchleben müssen. Vielleicht war die Predigt für dich heute so wie so ein heißes Nadelkissen und du würdest am liebsten aufspringen und sagen, hör mal zu, weißt du überhaupt, wovon du da gerade redest? Weißt du, was mir passiert ist? Wie kannst du von mir verlangen, dass ich die Frage nach dem Warum beiseite schiebe, dass ich danach frage, wozu Gott das alles gebrauchen will? Du hast sie wohl nicht mehr alle. Lass uns nochmal zu Paulus zurückkehren. Wisst ihr, die meisten Bibelausleger gehen heute davon aus, dass der Philipperbrief erst gegen Ende der ersten Gefangenschaft des Paulus, so circa 60, 61 nach Christus, geschrieben wurde. Paulus hatte also schon eine recht lang andauernde Haft hinter sich, als er diese Zeilen schrieb. Und ich bin davon überzeugt, dass er am Anfang seiner Haft auch noch mit vielen Fragen und Zweifeln zu kämpfen hatte. Warum ist mir das jetzt passiert? Warum lässt Gott das zu? Weil ich doch voller Eifer im ganzen Mittelmeerraum sein Wort weiterbringen wollte und er hat doch Türen geöffnet und er hat mir einen Engel geschickt und Jesus ist mir selbst begegnet und ich sollte doch der sein, der den Heiden das Evangelium bringt. Warum passiert das? Warum werde ich jetzt festgesetzt? Warum kann ich nicht mehr rumreisen? Und wisst ihr, ich möchte daraus einfach diesen Schluss ziehen. Ich glaube, dass auch ein Paulus eine Weile gebraucht hat, bis er sich von dieser Frage nach dem Warum lösen und sein Schicksal vertrauensvoll in Gottes Hand legen konnte. Auch Paulus hat eine Weile gebraucht, bis er diese Zeilen im Philipperbrief schreiben konnte. Und er hat eine ganze Weile gebraucht, bis er wusste, Gott gebraucht auch meine unbequeme, meine niederdrückende Situation und macht einen Sieg daraus. Und weißt du, ich möchte dir zum Schluss versichern, dass ich diese Predigt nicht leichtfertig gehalten habe. Ich glaube, dass Schicksalsschläge auch jedem von uns schwer zu schaffen machen oder machen können, in Zukunft machen können. Ich glaube, dass es Dinge gibt, die auch Christen aus der Bahn werfen können und dass man unter Umständen eine lange Zeit braucht, von dieser Warum-Frage wegzukommen, um sich wieder ganz auf Gott seinen Blick ausrichten zu können. Und so war es mir wichtig, zum Schluss noch einmal zu zeigen, auch ein Paulus hat diese Haltung nicht aus dem Ärmel geschüttelt. Auch Paulus hatte seine Kämpfe gehabt. Und auch Paulus hat eine ganze Weile gebraucht, bis er sein Leben und sein Schicksal so vertrauensvoll in Gottes Hand legen konnte. So viel Zeit muss sein. Und so viel Zeit darf sein. Gott hat auf Paulus gewartet. Und Gott wartet auch auf dich. Und es ist okay, wenn du heute noch nicht sagen kannst, ich lasse jetzt das Warum einfach hinter mir und ich frage vielmehr, wozu Gott das gebrauchen kann. Es ist okay, wenn du heute noch deine Schwierigkeiten hast, Gott so zu vertrauen. Lass dir Zeit. Paulus brauchte auch diese Zeit. Wichtig ist nur, dies ist der Weg, um bei allem Schlimmen, bei allem Schweren, was passiert, nicht bitter zu werden. Suche nach diesem Weg. Fang an, ihn zu gehen, Schritt für Schritt. Für Schritt. Und was immer in deinem Leben geschehen ist, wenn du versuchst, dann wird das seine Früchte zeigen. Und dann wird dir Gott mit der Zeit zeigen, was es heißt, zu einem fröhlichen und zuversichtlichen Menschen zu werden. Vertrauen wir, vertraue du dich, vertraue ich mich diesem König der Könige an.